Die Grünen haben sich 1980 als Partei aus der Umwelt- und Friedensbewegung herausgegründet. Atomkraft Nein Danke und Nie wieder Krieg sind auch grüne Parolen. Das ist lange her. Die Bedrohungslage international und auch in Deutschland hat sich seitdem stark verändert. Durch Konflikte und Kriege, politische und gesellschaftliche Radikalisierungen, aber auch durch Risiken, die vom Klimawandel ausgehen. Wir machen uns auf die Reise, dem grünen Sicherheitsbegriff nachzugehen. Konzepte, Aspekte und Vorschläge von klassischer bis erweiterter Sicherheit, zu Hause wie auch international, zu erforschen und auszuleuchten. Dies ist eine Podcast-Reihe der neuen Böll-Unit zu menschlicher Sicherheit in Wien. Mein Name ist Bettina Ritter. Hallo.
Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.
In dieser ersten Folge unseres Böll-Spezials soll es um das Konzept der menschlichen Sicherheit gehen. Menschliche Sicherheit, Human Security, ist schon lange Kernpunkt vieler Friedenseinsätze. Es geht um den Schutz des Menschen, des Individuums und weniger um den Schutz der Länder. Auch in der nationalen Sicherheitsstrategie des Auswärtigen Amtes findet sich menschliche Sicherheit als Konzept wieder.
Das hat damit zu tun, dass ich meinen Blick weite für alle Opfer in Kriegen. Und daher ist auch unsere nationale Sicherheitsstrategie darauf angelegt, dass wir neben den dringenden militärischen Ausgaben eben unser Verständnis von einem erweiterten Sicherheitsbegriff, von einem Human Security Ansatz weiter fortschreiben.
Bundesaußenministerin Annalena Baerbock war das in der Bundestagsdebatte vom 23. März 2022. 4 Wochen nachdem Russland seinen Großangriff auf die Ukraine gestartet hatte. Da stellte sie die Grundzüge der nationalen Sicherheitsstrategie vor, die gut ein Jahr später, im Juni 2023, verabschiedet wurde. Dazu später mehr. Erst einmal wollen wir nachforschen, woher dieser Begriff kommt, menschliche Sicherheit, Human Security, und was er bedeutet. Die britische Politikwissenschaftlerin Mary Caldor hat sich ausgiebig mit ihm beschäftigt. Sie ist Professorin für Global Governance an der London School of Economics and Political Science.
In the literature, people will say,
in der Literatur heißt es, dass es bei der menschlichen Sicherheit um die Sicherheit des Einzelnen und der Gemeinschaft, in der er lebt, geht. Nicht um die Sicherheit des Staates oder der Nation. Und es geht auch um die Sicherheit vor Armut und Krankheit und nicht nur vor Gewalt.
Das Konzept der menschlichen Sicherheit lässt sich gut historisch erklären. Nach dem Ende des Kalten Kriegs wurde klar, es sind nicht mehr die Konflikte zwischen Staaten, die den Einzelnen am meisten bedrohen. Stattdessen sind es staatliche Willkür, Bürgerkriege, Kriminalität, Klimawandel, die Gefährdung der Umwelt, Vertreibung, Hunger und Armut. Der traditionelle Sicherheitsbegriff musste also erweitert werden, um den Aspekt der menschlichen Sicherheit. Menschliche Sicherheit als politisches Konzept tauchte erstmals 1994 in einem Bericht des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen auf. Dabei spielten die Erfahrungen aus den Kriegen in Ex-Jugoslawien Anfang der 90er Jahre eine große Rolle.
The idea that in situations of genocide, ethnic cleansing,
die Idee war, dass wir in Situationen von Völkermord und ethnischen Säuberungen und massiven Menschenrechtsverletzungen die Pflicht haben, Menschen zu schützen. Es geht also um Schutz. Es geht um die Wahrung der Menschenrechte und um den individuellen Schutz der Menschen. Im Bosnienkrieg gab es immer diese Debatte, ob wir eingreifen sollten oder nicht. Dabei ging es immer darum, ob es sich um einen internationalen Krieg oder um einen Bürgerkrieg handelte. Wenn es sich um einen Bürgerkrieg zwischen Teilen des ehemaligen Jugoslawiens handelte, dann hatten wir kein Recht einzugreifen. Aber wenn wir es als internationalen Krieg betrachten, als einen Akt der Aggression von Serbien und Kroatien gegen Bosnien, dann sollten wir Bosnien verteidigen. Das ist ganz klassisches Kriegsdenken. Aber wenn man sagt, was macht es für einen Unterschied, ob die ethnische Säuberung von Serbien oder den bosnischen Serben durchgeführt wird? Ist das nicht genauso schlimm? Sollten wir das nicht auch stoppen müssen?
Serbia or Bosnian Serbs. You know, isn't it still bad? Isn't it still something we have an obligation to stop?
Ins ehemalige Jugoslawien geht es übrigens in der zweiten Folge dieser Podcast-Reihe. Dann geht es darum, wie das Konzept der menschlichen Sicherheit in einer progressiven Außen- und Sicherheitspolitik umgesetzt werden kann. Am Beispiel der aktuellen Konflikte zwischen Serbien und dem Kosovo. In dem UN-Bericht über menschliche Entwicklung von 1994 werden zwei wesentliche Elemente menschlicher Sicherheit definiert: Freiheit von Not und Freiheit von Furcht. Außerdem gehören zur menschlichen Sicherheit 7 Aspekte: persönliche, gesellschaftliche, gesundheitliche, wirtschaftliche und politische Sicherheit. Dazu Ernährungs- und Umweltsicherheit. Das Konzept hat es seitdem in das Mission Statement der OSZE und viele UN-Resolutionen geschafft. So heißt es beispielsweise in Resolution 66-290: Menschliche Sicherheit ist ein Ansatz, der den Mitgliedstaaten dabei hilft, weit verbreitete und übergreifende Herausforderungen für das Überleben, den Lebensunterhalt und die Würde ihrer Bevölkerung zu identifizieren und anzugehen. Darin werden menschenzentrierte, umfassende, kontextspezifische und präventionsorientierte Antworten gesucht, die den Schutz und die Befähigung aller Menschen stärken. Für die Politikwissenschaftlerin Mary Keldor ist das nicht nur Theorie.
The way I put it is that we have a different way of thinking about security.
Wir haben innerhalb und außerhalb von Ländern eine andere Vorstellung von Sicherheit. Eigentlich ist Sicherheit der Menschen etwas, das wir in einem Land wie Deutschland oder dem Vereinigten Königreich als selbstverständlich ansehen. Im Großen und Ganzen wird die Sicherheit durch die Polizei, die Rechtsstaatlichkeit und in Notfällen durch Feuerwehr, Polizei und Gesundheitspersonal gewährleistet. Und wir halten es für selbstverständlich, dass wir in einer solchen Gesellschaft leben. Für mich geht es bei der menschlichen Sicherheit darum, dies nach außen hin zu erweitern und diese Art von Sicherheit zu einer Sicherheit zu machen, die wir in der Welt haben. Es geht also nicht mehr um Sicherheit gegen einen ausländischen Feind, sondern um Sicherheit für alle. Und es gibt einige globale Notfallvorkehrungen für den Fall, dass sie auf lokaler Ebene nicht verfügbar sind. Es ist also eine echte Alternative. In politischer Hinsicht ist es wohl eine Alternative zur Geopolitik. Es ist eine alternative Denkweise auf dem Weg zu einer Welt, in der Global Governance eine viel größere Bedeutung hat. Eine Welt der Menschenrechte. Eine Welt, in der es stärkere internationale Institutionen gibt.
A world where there are stronger international institutions.
Nach dem Bericht von 1994 und in der Folge der Kriege auf dem Balkan entwickelten sich auch die humanitären Interventionen der Vereinten Nationen weiter, so Mary Keldor. Und das Konzept der Verantwortung zum Schutz, Responsibility to Protect, auch R2P abgekürzt, ein Konzept der internationalen Politik und des Völkerrechts zum Schutze der Menschen vor schweren Menschenrechtsverletzungen und Brüchen des humanitären Völkerrechts.
All sorts of treaties, like the Cluster Munitions Treaty.
Alle Verträge, wie das Übereinkommen über Streumunition, sogar der Atomwaffenverbotsvertrag, wurden alle als Verträge über menschliche Sicherheit angesehen. Ich denke also, dass dies sehr wichtig war. Außerdem gab es die Diskussion über die EU-Außenpolitik Anfang der 2000er Jahre. Ich denke, dass die Diskussion damals sehr stark von der Überlegung geprägt war, wie die EU in Bosnien hätte handeln sollen und was sie nicht getan hat. Das wurde als menschliche Sicherheit angesehen. Es ging also darum, wie man mit Krisensituationen umgeht.
It was about dealing with crisis situations.
Das Konzept menschliche Sicherheit wurde nach 1994 in vielen Initiativen und Papieren auf internationaler Bühne verfestigt. Auf Initiative Kanadas und Norwegens gründete sich 1999 das Netzwerk für menschliche Sicherheit, eine Verbindung aus mehr als 12 Staaten in Form einer Konsultationsgruppe. Das Ziel, das Konzept als Ansatz nicht nur für die internationale, sondern auch für die nationale Politik zu fördern. Es gibt die auf Japan zurückgehende Kommission für menschliche Sicherheit von 2001. 2005 bekannte sich die internationale Staatengemeinschaft bei ihrem Weltgipfel in ihrem Schlussdokument grundsätzlich zum Konzept der menschlichen Sicherheit. 2010 rief der damalige Generalsekretär der Vereinten Nationen Ban Ki-moon zum Mainstreaming des Konzepts auf.
But it is definitely an alternative to classic national security and to a geopolitical way of thinking about the world.
Es ist definitiv eine Alternative zur klassischen nationalen Sicherheit und zu einer geopolitischen Denkweise über die Welt. Und ich denke, es ist die einzige realistische Alternative heute. Das heißt nicht, dass es keine Kriege gibt, aber Krieg ist ein Anachronismus. Was wir in der Ukraine gesehen haben und was wir in der Ukraine gelernt haben, ist etwas, was wir aus dem Irak und Afghanistan, aus Vietnam und Korea hätten lernen sollen. Wir haben gelernt, dass man keine Kriege mehr gewinnen kann. Früher ist man mit seiner Armee hineingegangen, hat ein Gebiet übernommen und es dann kontrolliert. Das funktioniert heute einfach nicht mehr. Der Grund ist, dass die Militärtechnologie so unglaublich zerstörerisch geworden ist. Man kann unglaublich zerstörerisch sein, aber trotzdem, wenn man sich ansieht, was in Nordsyrien passiert ist, wo riesige Mengen an Bomben gegen den IS eingesetzt wurden, viele, viele Menschen wurden getötet und der IS taucht immer noch in den befreiten Gebieten auf.
Many, many people were killed and ISIS is still popping up in the liberated areas.
Kriege bedeuteten oft eine Verstärkung der Bedrohung für den Einzelnen und für Gesellschaften, so Kaldor. Allerdings ist sie nicht gegen den Einsatz von Militär, um menschliche Sicherheit durchzusetzen.
Aber man muss das Militär nur zum Schutz und zur Verteidigung einsetzen. Und das ist ziemlich schwer zu verstehen. Allerdings finde ich, dass es merkwürdigerweise viele Militärs verstehen.
Menschliche Sicherheit schließt nicht aus, notfalls auch militärisch diese durchzusetzen. Ja, also im Gegenteil, das ist unter bestimmten Voraussetzungen auch ausdrücklich vorgesehen. Muss aber nicht immer zwingend sein, ne? Also es lässt aber sozusagen das ganze Spektrum von Maßnahmen offen.
Das sagt Andreas Witkowski. Er arbeitet beim Zentrum für internationale Friedenseinsätze. Das Konzept der menschlichen Sicherheit ist also kein Pazifismus. Das würde heißen, immer gewaltfrei zu reagieren. Was bedeutet menschliche Sicherheit aber dann theoretisch und praktisch für die Friedenspolitik und Friedensförderung?
Sozusagen in der Friedensförderung, Friedensforschung gibt es ja dieses berühmte galtungsche Konzept vom positiven und vom negativen Frieden. Wobei ich das mit dem negativen Frieden immer so ein bisschen problematisch finde, denn so negativ ist das gar nicht, aber als negativen Frieden sehen die sozusagen die Abwesenheit von Gewalt und der positive Frieden ist dann eben halt weiter auch die Abwesenheit von Armut und so weiter. Das Wichtige ist, es ist ein breiter Begriff, der das Individuum und die Gesellschaft mit einschließt. Vielleicht mal, um das am Beispiel des aktuellen Kriegs gegen die Ukraine deutlich zu machen. Da wird ja jetzt auch viel diskutiert, ob man irgendwann zu einem Waffenstillstand kommen kann. Und da ist aus Sicht des menschlichen Sicherheitsbegriffs es entscheidend, dass man zum Beispiel mitdenkt, wie ist die Situation in den von Russland besetzten Gebieten? Ja, wie gehen die mit den Menschen dort um? Und da hören wir ja viel von Folter, Verschleppung von Kindern und so weiter, Zwangsrussifizierung. Das wäre sozusagen in einem klassischen Sicherheitsbegriff jetzt nicht so vorrangig, aber beim menschlichen Sicherheitsbegriff gehört das zwangsweise dazu, sich da sozusagen auch nochmal darauf zu fokussieren.
Der Wermutstropfen beim Konzept der menschlichen Sicherheit? Oft sind in Kriegsgebieten gar nicht genügend Ressourcen vorhanden, um das, was man idealtypisch als menschliche Sicherheit definiert, auch tatsächlich zu fördern, so Witkowski. Er war von 2006 bis 2008 stellvertretender Leiter der Wirtschaftsabteilung der United Nations Interim Administration Mission im Kosovo.
Da braucht man diplomatische Ressourcen, da braucht man unter Umständen entwicklungspolitische, humanitäre Hilfe, Dialogprogramme und so weiter und so fort. Man geht hinein als Friedensförderer in eine Gesellschaft, die durch einen gewalttätigen Konflikt, durch einen Krieg gekennzeichnet war oder wo einer droht. Und das sind eben immer gesellschaftliche Machtfragen. Und da ist die Frage, ob man ausreichend Hebel hat mit dem Instrumentarium, was zur Verfügung steht, um tatsächlich insbesondere die gewaltbereiten Akteure zu einem Kurswechsel zu bewegen.
Menschliche Sicherheit in der Friedenspolitik heißt auch, dass man versucht, Konflikte erst gar nicht entstehen zu lassen. Das Ziel ist immer, die Situation der betroffenen Menschen zu verbessern. Deshalb werden sie als Teile der Zivilgesellschaft in Friedenseinsätzen als bedeutender Akteur eingebunden.
Wir sprechen da sozusagen in der Fachcommunity auch von multidimensionalen Einsätzen, wo auf einmal tatsächlich Arbeit mit der Gesellschaft, mit der Zivilgesellschaft, mit den politischen Akteuren dazu kam, wo teilweise entwicklungspolitische Ansätze, friedensfördernde Projekte und so weiter dazu kamen. Oder um jetzt mal ein paar aktuelle Beispiele zu nehmen, die EU hat im letzten Jahr eine Beobachtermission nach Armenien entsandt, die dort an der Grenze zu Aserbaidschan beobachtet, ob da Spannungen entstehen, damit man da auch schnell reagieren kann. Diese Mission hat, das ist der Hauptteil des Mandats, aber die haben auch die Aufgabe, in die grenznahen Dörfer zu gehen, wo teilweise Flüchtlinge leben, wo die Angst besonders groß ist vor einem Angriff, vor einer weiteren kriegerischen Eskalation und da so ein bisschen ins Gespräch zu kommen und auch zu sagen, wie ist eigentlich die Lage in den Dörfern, wie ist das mit der menschlichen Sicherheit hier? Und das steht auch, menschliche Sicherheit steht da direkt im Mandat auch drin.
Von solchen Missionen gibt es viele. Ein weiteres aktuelles Beispiel ist eine EU-Beratungsmission in der Ukraine. Sie soll eigentlich die Reform des Sicherheitssektors unterstützen.
Und auch da hat sich sozusagen seit dem russischen Großangriff eine zusätzliche Mandatsaufgabe ergeben, nämlich in die befreiten Gebiete und auch die angrenzenden, also nahe angrenzenden Gebiete zu gehen und dort mit der Polizei zu arbeiten, dass sie sowas wie die Sicherheit für die Bürger schnell wiederherstellen können. Also man sieht, es gibt ganz unterschiedliche Typen von Missionen, aber ganz viele, in denen schon seit vielen Jahren auch dieses Konzept der menschlichen Sicherheit mit integriert worden ist.
In Friedensmissionen ist das Konzept der menschlichen Sicherheit also schon lange verankert. Neu dagegen ist, dass es einen Platz in der nationalen Sicherheitsstrategie hat. Das ist nicht verwunderlich, denn die nationale Sicherheitsstrategie ist neu. Es ist die erste in Deutschland. Bislang hatte Deutschland ausschließlich die Sicherheits- und Verteidigungspolitik, deren Grundlagen aus dem Bundesverteidigungsministerium kommen. Nachzulesen sind die Grundzüge im Weißbuch, das zuletzt 2016 erschien. Die nationale Sicherheitsstrategie wurde im Juni 2023 verabschiedet. Herausgegeben hat sie das Außenministerium unter der grünen Ministerin Annalena Baerbock. Sie steht für eine feministische Außenpolitik, auf die sie auch bei der Vorstellung der nationalen Sicherheitsstrategie im Bundestag verwiesen hat.
Das ist kein Gedöns, sondern das ist auf der Höhe dieser Zeit. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht in die Bundeswehr investieren will, sondern es hat damit zu tun, dass ich meinen Blick weite für alle Opfer in Kriegen. Und daher ist auch unsere nationale Sicherheitsstrategie darauf angelegt, dass wir neben den dringenden militärischen Ausgaben eben unser Verständnis von einem erweiterten Sicherheitsbegriff, von einem Human Security Ansatz weiter fortschreiben.
Also wir gehen jetzt sicherlich nicht in den Radikalweg, dass wir sagen, unsere Sicherheit orientiert sich rein an der Sicherheit der einzelnen Personen.
Das ist Michael Scharfschwert. Er ist Leiter des Planungsstabs im Auswärtigen Amt und war bei der Formulierung der nationalen Sicherheitsstrategie beteiligt.
Aber wir haben versucht, eine Balance zu finden zwischen dem klassischen Sicherheitsbegriff als Staat und eben die Frage menschliche Sicherheit und wie wir diese Balance setzen. Auch weil wir ja in dem Dokument deutlich machen, dass die Frage von Erhaltung unserer Art, wie wir leben, Demokratie, freie Gesellschaft und so weiter, dort ja auch eine sehr wichtige Rolle spielt.
In dem Papier sind folgende Themen und Überschriften formuliert: Wehrhaft, Frieden in Freiheit, resilient, die Sicherung unserer Werte durch innere Stärke und nachhaltig, die Sicherheit unserer Lebensgrundlagen. Eingangs steht, dass die nationale Sicherheitsstrategie in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt dienen solle, ein Auftrag aus dem deutschen Grundgesetz.
Grundsätzlich ist natürlich der Anlass einerseits sicherlich das, was in Europa in den letzten 2-3 Jahren passiert ist, aber es ist Ausdruck eines längergehenden Prozesses. Insofern soll diese Sicherheitsstrategie deutlich machen, was wir unter Sicherheit verstehen, wo wir die Herausforderungen sehen und wie wir die begegnen sollen. Und diese Sicherheitsstrategie ist eine Dachstrategie für die Bundesregierung, auch vom Kabinett abgesegnet, unter Federführung von Annalena Baerbock erarbeitet. Beinhaltet alle, aber es soll für alle weiteren Strategien im Sicherheitsbereich auch eine bindende, mehr oder minder Orientierung sein, an der sich andere Strategien orientieren.
Besonders die dritte Säule, nachhaltig, die Sicherheit unserer Lebensgrundlagen, spiegelt eine feministische Außenpolitik wider und damit das Konzept der menschlichen Sicherheit.
Also um die Frage Beteiligung aller gesellschaftlicher Gruppen, die Frage von Diversität, die Frage eben auch von Friedenserhaltung, Konfliktvorbeugung, Vermeidung, die Frage von Abrüstung, aber natürlich auch die Fragen von Klimawandel und so weiter.
Die Eindämmung der Klimakrise wird als Ziel formuliert und es werden Anpassungsstrategien gefordert, um Menschen und Naturräume zu schützen. Hier zeigt sich auch am deutlichsten die grüne Handschrift und der grüne Sicherheitsbegriff, so Scharfschwert.
Sicherlich im ersten Blick wird klar schon mit dieser dritten Säule, nämlich den Schutz der natürlichen Ressourcen und insbesondere die Herausforderung Klimawandel als Sicherheitsrisiko zu definieren oder als Sicherheitsfrage zu definieren, da wird es sicherlich am deutlichsten, wobei ich dazu sagen kann, dass das in der Koalition eigentlich von Anfang an von allen auch mitgetragen wurde und auch ich habe mit einigen Partnern im Ausland auch über diese Strategie gesprochen, mir ist nie beispielsweise jemand begegnet, der gesagt hat, Klima ist für ihn kein Sicherheitsthema, sondern es ist eher so, dass wir, wenn Sie mit Ländern, die jetzt nicht in Europa sind, über diese Sicherheitsstrategie gesprochen haben, für die beispielsweise Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine nicht die Priorität vielleicht hat, die wir sehen. Aber ein verbindendes Element war immer die Frage Schutz der natürlichen Ressourcen und Klimawandel als große Sicherheitsthemen. Und das ist vielleicht auf den ersten Schlagpunkt das, wo am deutlichsten wird, dass hier sicherlich auch eine grüne Außenministerin eine Federführung hatte.
Außerdem heißt es in der nationalen Sicherheitsstrategie, die Bundesregierung will die globale Ernährungssicherheit durch eine Transformation hin zu nachhaltigen Agrar- und Ernährungssystemen stärken und die globale Prävention von und schnelle Reaktion auf Pandemien ist unverzichtbar für die Gewährleistung menschlicher Sicherheit. Hier wird die menschliche Sicherheit also konkret beim Namen genannt. Allerdings in der ersten Säule, wehrhaft, Frieden in Freiheit, wird deutlich formuliert, dass auch militärische Mittel zur nationalen Sicherheitsstrategie gehören. Darin wird die Stärkung der Bundeswehr durch das Sondervermögen beschrieben und das Bekenntnis zu NATO und Europa. Das sei auch notwendig, meint Andreas Witkowski.
Es ist kein Entweder-Oder. Also es ist nicht entweder man verfolgt einen klassischen Sicherheitsbegriff, der eben halt auf Schutz von Territorium und Staat zielt, oder man macht menschliche Sicherheit, sondern dieses Klassische ist immer der Kern von jedem Sicherheitsbegriff. Man wird auf Dauer nicht menschliche Sicherheit gewährleisten können, wenn sozusagen Staat und Territorium nicht geschützt sind. Und ich glaube, das geht manchmal in der Debatte auch so ein bisschen verloren. Und das ist auch so ein bisschen die Gefahr des menschlichen Sicherheitsbegriffs. Wir machen den Sicherheitsbegriff auf, wir machen ihn breit. Da werden dann auf einmal Politikbereiche wie eben humanitäre Hilfe, Entwicklungspolitik und so weiter, werden Teil von Sicherheitspolitik. Und ich würde sagen, bei uns in Deutschland ist die Gefahr auch nochmal vergleichsweise zu anderen Ländern größer. Da droht so ein bisschen die Gefahr, dass man sagt, okay, wir konzentrieren uns auf das, wo wir uns am wohlsten fühlen, nämlich sozusagen die weichen Instrumente, die Instrumente der Zusammenarbeit, der Hilfe, der Unterstützung und vernachlässigen dabei das Klassische. Aber das Klassische muss eben immer auch Teil sein und muss immer mitgedacht werden, auch in der menschlichen Sicherheit.
Zeitenwende bedeutet eben auch, nachdenken zu müssen, so Witkowski.
Und das müssen möchte ich unterstreichen. Natürlich würden wir uns das wahrscheinlich alle das anders wünschen, aber wir können nicht unsere Wünsche sozusagen zur Realität umdeuten. Also wir müssen uns Gedanken machen über Dinge wie Abschreckung, Verteidigungsfähigkeit oder auch Kriegstüchtigkeit, wie der Verteidigungsminister Pistorius gesagt hat. Das sind so Diskurse, die uns, glaube ich, oft schwerfallen. Ne? Aber es hat eben gezeigt, dass Beispiel Ukraine, aber auch Beispiel Westeuropa sozusagen in der Perspektive gesehen, dass wir menschliche Sicherheit auch nur sicherstellen können, wenn wir eben halt diese klassischen harten Sicherheitsbegriffe und die damit verbundene Politik verfolgen.
Vor fast 40 Jahren zogen die Grünen als Friedens- und Abrüstungspartei in den Bundestag ein. Heute ist Deutschland unter einer grünen Außenministerin nach den USA der zweitwichtigste Waffenlieferer für die Ukraine. Gleichzeitig verfolgt Annalena Baerbock eine feministische Außenpolitik mit dem Konzept der menschlichen Sicherheit. Die Realitäten und mit ihnen die Aufgaben haben sich stark geändert. Der grüne Sicherheitsbegriff und die damit verbundene grüne Sicherheitspolitik hat sich angepasst und weiterentwickelt.
Und ja, wir Grünen haben gesagt, vor ein paar Jahren hätten wir vielleicht kein Sondervermögen auf den Weg gebracht. Aber ist das eine Schwäche? Ich finde, das ist eine absolute Stärke zu sagen, jetzt müssen wir unsere Politik ändern und lassen Sie sie uns gemeinsam ändern. Auf der Höhe der Zeit, auf der Höhe der Verantwortung. Unsere Verantwortung ist doch, dass wir nicht die Debatten von vor 20 Jahren führen.
Das war der erste Teil unserer Podcast-Serie zum grünen Sicherheitsbegriff. In dieser Folge habt ihr gehört, woher das Konzept der menschlichen Sicherheit kommt, was es bedeutet und wie es in konkrete Politik umgesetzt wird. In der zweiten Folge geht es um die Frage, wie menschliche Sicherheit eine progressive Außen- und Sicherheitspolitik prägen kann. Dabei beleuchten wir unter anderem den aktuellen Konflikt zwischen Serbien und Kosovo und zwischen Israel und Palästina. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast@böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audio-Kollektivs. Mein Name ist Bettina Ritter. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.